RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 18 Uhr mit Josefine Grützmacher. Guten Abend. Im Prozess um den Angriff auf einen jüdischen Studenten in Berlin ist der Angeklagte zu 3 Jahren Haft verurteilt worden. Das Amtsgericht Tiergarten hat den Kommilitonen des Opfers der gefährlichen Körperverletzung schuldig gesprochen. In der Urteilsbegründung ist von einem antisemitischen Motiv die Rede. Der Angeklagte hat die Tat vor Gericht zugegeben, den Vorwurf des Antisemitismus aber bestritten. In Berlin sollen Waffen und Messer im gesamten öffentlichen Nahverkehr verboten werden. Das hat die Senatsinnenverwaltung dem RBB mitgeteilt. Juliana Koch, RBB 24.
Das Messer- und Waffenverbot soll in Bahnhöfen, Bahnen, Bussen und Fähren gelten. Das haben die Innen- und Verkehrsverwaltung mit der Berliner Polizei, der BVG und der Deutschen Bahn bei einem Treffen verabredet. Ab wann genau das Verbot in Bussen und Bahnen gelten wird, ist noch unklar. Von der Senatsverwaltung hieß es nur, dass das Verbot zeitnah umgesetzt werden soll. Innensenatorin Spranger hatte Druck gemacht, nachdem am Samstag am U-Bahnhof Sophie-Charlotte-Platz ein Mann einen anderen mit einem Messer tödlich verletzt hatte.
Der ukrainische Präsident Selenskyj hat dazu aufgerufen, weiter Druck auf Russland auszuüben, um den Krieg gegen sein Land zu beenden. Selenskyj äußerte sich unmittelbar vor Beginn von internationalen Gesprächen in Paris, an denen auch eine hochrangige Delegation aus Kiew teilnimmt. Zum Auftakt gab es ein Treffen der Vertreter aus Frankreich, Großbritannien, Deutschland und der Ukraine. Die Europäische Zentralbank hat erneut die Zinsen gesenkt. Der Leitzins werde um 0,25 Prozentpunkt auf 2,25% reduziert, teilte die Notenbank in Frankfurt am Main mit. Der EZB-Rat reagiert damit auf die gestiegenen wirtschaftlichen Unsicherheiten aufgrund der US-Zollpolitik. Heftige Schnee- und Regenfälle in den Alpen haben zu erheblichen Verkehrsbehinderungen geführt. Besonders betroffen ist die Schweiz. Im Kanton Wallis kam es zu Erdrutschen. Etliche Straßen und Bahnstrecken waren gesperrt. In Frankreich waren tausende Haushalte zeitweise ohne Strom. In Norditalien kam ein Mann ums Leben. Er ertrank in seinem Haus in Piemont, nachdem ein Bach über die Ufer getreten war. Der Berliner Tennisspieler Diego de Dura ist bei den BMW Open in München ausgeschieden. Der 17-Jährige hat im Achtelfinale gegen den Belgier Sisu Bergs mit 1:6 und 1:6 verloren. Der ins Hauptfeld nachgerückte de Dura hatte vorher gegen den früheren Top-10-Spieler Denis Shapovalov aus Kanada gewonnen, weil dieser aufgeben musste. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter? Am Abend bis auf ein paar lockere Quell- oder Schleierwolken sehr freundlich. Aktuell in Berlin-Wannsee 20, in Guben 29 Grad. Morgen erst sonnig, ab dem Mittag einzelne Schauer und Gewitter, aber meist trocken. Temperaturen von West nach Ost zwischen 12 und 20 Grad. Die Zeit 18.03 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Hier ist Ann-Christine Schenten. Schönen Abend Ihnen. Er werde den Krieg in der Ukraine innerhalb von 24 Stunden beenden, hat US-Präsident Trump schon in seinem Wahlkampf vollmundig angekündigt. Tatsächlich aber wird in der Ukraine weiter erbittert gekämpft. Beinahe täglich werden unschuldige Zivilisten getötet. Parallel dazu gehen die diplomatischen Bemühungen weiter, eine Friedenslösung zu finden. So trafen sich heute in Paris Vertreter der USA und mehrerer europäischer Länder. Mit am Verhandlungstisch waren auch Deutschland und die Ukraine, berichtet Kai Rienecker aus Paris.
Freundschaftliches Händeschütteln und Smalltalk, mehr bekamen die Medienvertreter nicht zu sehen. Hinter verschlossenen Türen folgte in Paris eine Gesprächsrunde der nächsten. Zunächst berieten sich die Europäer auf Ebene der Sicherheitsberater mit einer hochrangigen Delegation aus der Ukraine. Aus Kiew waren Präsidialamtschef Yermak, Verteidigungsminister Umerow und Außenminister Sibir am Morgen überraschend angereist. Unter Beobachtern im Élysée-Palast hieß es, der französische Präsident Macron habe sich dafür eingesetzt, dass die Ukrainer bei den geplanten Gesprächen mit den US-Vertretern ebenfalls dabei seien. Mit am Tisch saß auch der außen- und sicherheitspolitische Berater der Bundesregierung, Jens Plöttner. Anschließend saßen die Vertreter Frankreichs, Großbritanniens und Deutschlands ohne die Ukraine zusammen mit Steve Witkoff, dem Sondergesandten von US-Präsident Trump. Zwischendurch trafen sich Witkoff und der amerikanische Außenminister Marco Rubio zum Arbeitsessen mit Präsident Macron. Am Ende kam es zu einer gemeinsamen Schlussrunde ohne Macron, aber mit den US-Vertretern, dem französischen Außenminister Barrot, den Vertretern aus Deutschland und Großbritannien und der ukrainischen Delegation. Allein das Zusammentreffen in diesem Format kann schon als diplomatischer Erfolg gewertet werden. Zum ersten Mal saßen Amerikaner und Europäer inklusive der Ukraine gemeinsam am Verhandlungstisch. Bislang hatten die USA unter Präsident Trump alles daran gesetzt, die Europäer bei den Gesprächen mit der Ukraine außen vor zu halten. Das Gleiche gilt bislang für alle Kontakte zwischen den USA und Russland. Auch die Europäer hatten sich im Format der sogenannten Koalition der Willigen in mehreren Gipfeltreffen zusammen mit einigen anderen Staaten nur unter sich getroffen. Nun gab es erstmals eine gemeinsame Runde, um die Möglichkeiten für einen Waffenstillstand in der Ukraine auszuloten. Ergebnisse wurden jedoch nicht bekannt. Aus Moskau gab es sofort Kritik. Der Wirtschaftssondergesandte des Kremls, Dmitrijew, bezeichnete die Initiative der Europäer als unerwünschte Einmischung. Zahlreiche Länder, so Dmitrijew, würden versuchen, den Dialog Russlands mit den USA zu stören. Der ukrainische Präsident Selenskyj meldete sich ebenfalls zu Wort. Er rief dazu auf, Druck auf die russischen, so wörtlich Killer, auszuüben. Russland, so Selenskyj, nutze jeden Tag und jede Nacht, um Menschen in der Ukraine zu töten. Kurz vor Beginn der Gespräche in Paris hatte die Ukraine einen russischen Drohnenangriff auf die Stadt Dnipro mit mehreren Toten gemeldet. Am vergangenen Wochenende wurden beim Beschuss der nordukrainischen Stadt Sumy nach ukrainischen Angaben 35 Menschen getötet.
Frankreich-Korrespondent Kai Rienecker über Ukraine-Gespräche in Paris. Nun eine gute Nachricht für Kreditnehmer und eine schlechte für Sparer. Die Europäische Zentralbank senkt inmitten der Zollturbulenzen mit den USA weiter die Leitzinsen. Zum 7. Mal seit vergangenem Juni. Alexander Schmidt aus der ARD-Finanzredaktion hat die Einzelheiten.
Der Einlagenzins fällt um 0,25 Prozentpunkte auf jetzt 2,25%. Er ist für Sparer von Bedeutung, denn Banken orientieren sich an ihm und geben sinkende Einlagenzinsen meist in Form niedrigerer Tages- und Festgeldzinsen an Kunden weiter. Sie werden also weniger Rendite für ihr angelegtes Geld erhalten. Für Verbraucher und Unternehmen könnte es dagegen in absehbarer Zeit günstiger werden, sich Geld zu leihen, etwa für einen Hausbau. Für ein Darlehen mit 10-jähriger Laufzeit verlangen Banken aktuell rund 3,5% pro Jahr. Der sogenannte Leitzins ist nach der Entscheidung der EZB ebenfalls um 0,25 Prozentpunkte gesunken auf jetzt 2,4%. Offen ist noch, ob die Zentralbank diesen Kurs in den kommenden Monaten beibehalten wird. Beobachter rechnen damit, dass die Währungshüter die Zinsen bis Ende des Jahres noch ein- bis zweimal senken werden. Sicher ist das allerdings nicht, denn die EZB orientiert sich dabei vor allem an der Inflation. Sie ist zuletzt auf 2,2% in der Eurozone zurückgegangen und liegt damit nahe am Ziel von 2%. Die Preise könnten aber wieder steigen, vor allem wegen der hohen Zölle, die die US-Regierung von ihren Handelspartnern verlangt.
Die Europäische Zentralbank setzt die Leitzinsen erneut herab, Alexander Schmidt berichtete. Nun nach Sachsen. Dort hat ein Dachdecker in einer Anzeige rassistische Narrative genutzt. Zum Beispiel hat er gesagt, Ausbildungsplatz ab 2026, aber keine Hakennasen. Das hat für Entsetzen und Empörung ausgesorgt. MDR-Reporter Christoph Stumptner schildert den Fall.
Einmal wöchentlich erscheint das Amtsblatt in Sebnitz. Die Stadt informiert darin ihre Bürger über aktuelle Vorhaben. Begleitet von Werbeanzeigen lokaler Unternehmer, so auch auf der Seite 28 der Amtsblattausgabe vom 17. April. Ein Dachdeckermeister wirbt mit seinem Unternehmen, bedankt sich für die Kundentreue, wünscht allen frohe Ostern. Auch eine Stellenanzeige ist inkludiert. Ausbildungsplatz ab 2026 steht da in roten Lettern, doch die gilt nicht für alle. Keine Juden, keine Menschen mit dunkler Hautfarbe will er aufnehmen. Dafür benutzt er andere Begriffe, die die jeweiligen Bevölkerungsgruppen offen diffamieren.
Nein, das ist gerade das Erschütternde, weil das Handwerksunternehmen ja schon seit vielen Jahren hier ortsansässig ist. Und das kam gestern wie aus heiterem Himmel.
Reagiert der Oberbürgermeister der Stadt Sebnitz, Ronald Kretschmer, und distanziert sich sofort von den rassistischen und antisemitischen Begriffen.
Also zunächst habe ich mich klar dazu positioniert, habe direkt nach dem Bekanntwerden unverzüglich Strafantrag gegen den Verfasser und auch Strafantrag gegen den Verlag gestellt. Wir sind natürlich auch mit dem Verlag in Kontakt getreten, um zu recherchieren, wie konnte es dazu kommen, dass so ein menschenverachtender Text auch veröffentlicht wird. Und man wird natürlich auch für die Zukunft dort Maßnahmen treffen, damit so etwas nicht passieren kann.
Denn eine Schuld weiß die Stadt von sich. Die Werbeanzeigen kenne man bis zur Veröffentlichung nicht. Das sei eben Aufgabe des Verlags. Der teilt dem MDR schriftlich mit:
Wir distanzieren uns mit aller Deutlichkeit von diesem Inhalt. Rassismus, Antisemitismus und jegliche Form von Diskriminierung haben bei uns keinen Platz. Die Veröffentlichung dieser Zeitungsanzeige war ein schwerwiegender Fehler, für den wir aufrichtig um Entschuldigung bitten. Wir bedauern zutiefst, dass er geschehen ist. Wir haben mit sofortiger Wirkung sämtliche Geschäftsbeziehungen zu den betreffenden Gewerbekunden aufgekündigt und behalten uns weitere rechtliche Schritte vor.
Der Vorfall spricht sich dann auch in der Stadt selbst schnell rum.
Ja, das gehört sich nicht hier rein, weil das ist eindeutig ein rechtsextremistischer Hintergrund. Wir gehen anders mit Menschen um. Mich stört sowas maßlos und gefährlich ist sowas auch. Für die Meinungsbildung.
Was soll ich dazu sagen? Das ist seine Sache, wenn er das nicht möchte. Ich denke mehr an Demokratie. Wir hatten nämlich auch eine Firma und man kann nicht jeden einsetzen dann bei den Leuten. Das ist meine Meinung.
Das ist doch diskriminierend, sowas. Das darf überhaupt nicht sein. Die dürfte die Zeitung gar nicht drucken. Das ist unverständlich. Ne? Wir haben ja jetzt täglich diese Probleme. Wir werden hochgeschaukelt und es gibt so viele unvernünftige Menschen. Das ist doch eine ganz alte Sache. Das egal, wie ein Mensch jetzt aussieht, es geht doch nicht nach Schönheit. Maßgebend ist er doch, was er hier drin hat, was er im Herzen hat.
Der Dachdecker selbst will sich vor dem Mikrofon zu dem Fall nicht äußern. Die Werbeanzeige habe er selbst erstellt, sei sich der Tragweite der verwendeten Begriffe aber nicht bewusst gewesen. Nicht nur die Stadt Sebnitz, auch die sächsischen Linken haben eine Strafanzeige gegen ihn gestellt. Volksverhetzung oder verhetzende Beleidigung könnten hier Straftatbestand sein. Aus der Online-Ausgabe des Amtsblattes Sebnitz wurde die Werbeanzeige inzwischen entfernt.
Berichtet Christoph Stumpner aus Dresden. Es war heute sommerlich in Berlin und Brandenburg mit Temperaturen bis zu 29 Grad. Ganz anders die Lage in den Alpen. Dort haben heftige Schnee- und Regenfälle für Verkehrsbehinderungen gesorgt. Betroffen waren Italien, Frankreich und die Schweiz. Die Menschen dort hatten mit Schneemassen zu kämpfen, sagt unsere Korrespondentin Katrin Hondel in Genf.
Das habe ich nicht manchmal in meiner Försterkarriere erlebt. Riesige Masse und der Schnee ist auch sehr nass.
Solche Schneemassen hat er noch nie erlebt, berichtet im Sender Blick TV Martin Meyer, Revierförster aus Brieg im Kanton Wallis. Der Schweizer Wetterdienst meldet Rekordschneemengen, so viel wie noch nie im April seit Beginn der Aufzeichnungen. 1 Meter Neuschnee auf dem großen St. Bernhard und auch in tieferen Lagen bis zu 60 Zentimeter.
Im Wallis bis ganz runter ins Rhonetal, dann auch im Berner Oberland bis an den Brienzersee. Die Schneefallgrenze wird zwar ansteigen, aber sie wird nur zögerlich ansteigen.
So Felix Blumer, Meteorologe des Schweizer Rundfunks SRF. Es herrscht Schneealarm in der Schweiz. Vor allem die südwestlichen Landesteile sind betroffen. Der Kanton Wallis hat wegen des Unwetters die sogenannte besondere Lage ausgerufen. Die Kantonshauptstadt Sion sperrte ihre Straßen nicht nur für Autos, sondern auch für Fußgänger. Die Menschen wurden aufgefordert, zu Hause zu bleiben. Schulen blieben geschlossen. Überall kämpfen Einsatzkräfte gegen Schnee und Wassermassen. An mehreren Orten sind Strom- und Handynetze ausgefallen. Straßen und Bahnstrecken wurden gesperrt. Der Touristenort Zermatt am Matterhorn ist von der Außenwelt abgeschnitten. In weiten Teilen der betroffenen Region herrscht außerdem erhöhte Lawinengefahr. Benjamin Zweifel vom Schweizer Institut für Schnee- und Lawinenforschung im SRF.
Lawinengefahrenstufe 4. Es sind eben wirklich sehr große Schneemengen gefallen. Und dementsprechend erwarten wir auch Lawinen, die bis ins Tal vorstoßen können.
Am späten Nachmittag hat sich die Lage nach Angabe der Behörden wieder etwas beruhigt. Die heftigen Schnee- und Regenfälle haben nachgelassen. Gesperrte Straßen und Bahnlinien konnten teilweise wieder in Betrieb genommen werden.
Schneealarm in der Schweiz heute. Der Bericht war von Katrin Hondel. Unwetter gab es auch in Frankreich und in Italien. Im norditalienischen Piemont ertrank ein Mann in seinem Haus. Und jetzt zum Sport mit Thomas Hollmann.
RBB 24 Inforadio Sport.
Für die deutschen Eishockeyfrauen ist die WM in Tschechien zu Ende. Die Mannschaft hat im Viertelfinale keine Chance gegen den Goldfavoriten USA. 0-3 hieß es am Ende für die DEB-Auswahl. Und damit zu den eishockeyspielenden Männern. Heute Abend beginnt die Finalserie um die deutsche Meisterschaft. Die Berliner Eisbären empfangen die Kölner Haie zum ersten von 7 möglichen Endspielen. Es berichtet unser Reporter Carsten Steinmetz.
Im Training nehmen die Eisbären-Profis ihre Torhüter unter Dauerbeschuss. Torchancen konsequent nutzen, was die Spieler im Wellblechpalast in Hohenschönhausen üben, wird in der Finalserie besonders wichtig sein. Denn die Kölner Haie gestatten mit ihrer Betonabwehr dem Gegner kaum Gelegenheiten, weiß Eisbärentrainer Serge Schobber. Köln hat die Fähigkeit, gegnerische Teams auszuschalten durch die starke Defensive, so der Eisbärencoach. Die wenigen Chancen dürfen also nicht verschleudert werden. Über ausreichend Qualität im Angriff verfügen die Eisbären. Sie stellen mit Ty Ronning den Topscorer der Liga, also den Spieler, der in der Hauptrunde und auch bisher in den Playoffs die meisten Tore geschossen oder vorbereitet hat. Andere Stürmer wie Leo Pföderl, Gabriel Fontaine oder der gebürtige Kölner Freddy Tiffels präsentierten sich in den Playoffs ebenfalls in Topform.
Ich glaube, grundsätzlich kann man schon sagen, dass wir eine super Mannschaft haben. Jetzt gerade scheinen wir das Glück zu haben, dass die Dinger reingehen. Davor eventuell nicht.
Im Playoff-Viertelfinale gegen Straubing und im Halbfinale gegen Mannheim waren die Eisbärenstürmer besonders treffsicher. Dadurch konnten sich die Berliner deutlich mit 4:1 und 4:0 nach Siegen durchsetzen. Die Kölner Haie mit Stürmer Justin Schütz haben aber nicht vor, sich im Finale abschießen zu lassen. Ihr Plan?
Ich glaube, in Berlin geht es einfach daran, vor allem die Top-Jungs rauszunehmen. Ty Ronning, Leo und Freddy, die sind einfach so gut gerade. Die spielen mit so viel Selbstvertrauen. Und ich glaube, da geht es einfach daran, den Unangenehmen zu bespielen. Und ja, dann hoffen wir natürlich, dass wir 4 Spiele gewinnen.
Um die erste Meisterschaft seit 2002 zu feiern. Die Eisbären haben in der Finalserie allerdings einen möglicherweise entscheidenden Vorteil. Die Berliner haben die Halbfinalserie gegen Mannheim so früh für sich entschieden, das Team von Trainer Serge Schobert hatte nun ausreichend Zeit zu regenerieren.
Jede Art von Pause wird zu einer Waffe in den Playoffs. Wir konnten Prellungen oder andere Wehwehchen auskurieren und sicherstellen, dass sich die Jungs physisch und psychisch erholen. Wir konnten für ein paar Tage richtig abschalten und sowas ist immer gut.
Die Berliner hatten 8 Tage Pause vor dem Finale, die Kölner nur 2. Eisbären gegen Haie, es ist das Duell zweier Clubs mit jeweils großer Tradition und vielen Fans. Wer in der Serie als erster 4-mal gewinnt, holt den Titel.
Los geht es in der Arena am Ostbahnhof um 19:30 und in einer Stunde schalten wir zu unserem Reporter in die Arena am Ostbahnhof. Und wer das Spiel in voller Länge hören will, der kann das tun. Unser Livestream abrufbar unter rbb24.de. Ja, und damit zum Fußball, denn die Frankfurter Eintracht ist die letzte Mannschaft, der letzte Bundesligist auf kontinentaler Ebene, hält die Fahne hoch und hofft das auch weiterhin zu tun. Heute das Viertelfinal-Rückspiel gegen die Tottenham Hotspurs in der Europa League, 1:1 das Hinspiel ausgegangen in London. Um 21 Uhr ist Anstoß und dann beginnt das Rückspiel. Der Sport mit Thomas Vollmann.
RBB 24 Inforadio, auch mobil mit unserer App.
Der Tag in Berlin und Brandenburg. Herzlich willkommen. Ich bin Ann-Christin Schenten. Vergangenen Samstag hat eine tödliche Messerattacke in einer Berliner U-Bahn viele schockiert. Die Tat hat nun auch konkrete Folgen für den Berliner Nahverkehr, denn Waffen und Messer sollen im gesamten Bereich des ÖPNV verboten werden. Das hat die Innenverwaltung am Donnerstag dem RBB mitgeteilt. Vorher hatten mehrere Medien darüber berichtet. Tim Korge mit den Einzelheiten.
Das Messer- und Waffenverbot soll in Bahnhöfen, Bahnen, Bussen und auf Fähren gelten. Das haben die Innen- und Verkehrsverwaltung mit der Berliner Polizei, der BVG und der Deutschen Bahn bei einem Treffen verabredet. Ab wann genau das Verbot eingeführt wird, ist aber noch unklar. Von der Senatsverwaltung hieß es nur, dass es zeitnah umgesetzt werden soll. Schon seit Februar gibt es in Berlin 3 vom Senat festgelegte Messerverbotszonen am Leopoldplatz, am Görlitzer Park und am Cottbusser Tor. Die Polizei kann hier unabhängig von konkreten Verdachtsmomenten Kontrollen durchführen. Wie das Verbot künftig berlinweit wirkungsvoll kontrolliert werden soll, ist noch nicht bekannt. Spranger hatte Druck gemacht, nachdem am Samstag am U-Bahnhof Sophie-Charlotte-Platz ein Mann einen 29-Jährigen mit einem Messer tödlich verletzt hatte. Die Männer sollen zuvor in einem Zug der U12 in Streit geraten sein. Der mutmaßliche Angreifer wurde wenig später auf der Straße 4-mal von einem Polizisten angeschossen, weil er mit einem Küchenmesser auch auf mehrere Beamte zugegangen sein soll. Er starb später im Krankenhaus.
RBB-Redakteur Tim Korge über ein Messer- und Waffenverbot im Berliner ÖPNV. Und wir bleiben in Berlin. Die Besetzung eines Hörsaals an der Humboldt-Universität gestern hat gezeigt, es gibt weiterhin großen Unmut unter Studierenden über die geplante Ausweisung von 4 pro-palästinensischen Demonstranten. Ihnen wird unter anderem vorgeworfen, an einer gewaltsamen Besetzung des FU-Präsidiums im Oktober beteiligt gewesen zu sein. Die Berliner Ausländerbehörde hat den 4 Aktivisten in diesem Zusammenhang mit Abschiebung gedroht, wenn sie Deutschland nicht bis zum 21. April, also Ostermontag, verlassen. Dagegen haben die Betroffenen Klage eingereicht und Eilverfahren angestrengt. In einem Fall hat das Berliner Verwaltungsgericht letzte Woche die Abschiebung vorerst gestoppt. Was das für die Betroffenen bedeutet, dieser Frage ist Reporter Christoph Schrag nachgegangen.
Die 4 Studierenden stammen aus Irland, den USA und Polen. Sie alle sind von der Ausweisung bedroht, wurden vom Berliner Landesamt für Einwanderung aufgefordert, Deutschland zu verlassen. Grund dafür unter anderem ihre mutmaßliche Beteiligung an einer gewaltsamen Erstürmung des Präsidiums der Freien Universität Berlin im Oktober des letzten Jahres. Die Entscheidungen sind heftig umstritten. Die Opposition im Senat spricht sogar von Trumpismus. Man wolle Exempel statuieren und unliebsame Pro-Palästina-Demonstranten ausweisen, ohne den Ausgang von Strafverfahren gegen sie abzuwarten. Die Senatsinnenverwaltung betont, sie sei nach sorgfältiger Abwägung zu der Einschätzung gelangt, dass von den Personen eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland ausgehe. Die Betroffenen haben Klage gegen die Entscheidung der Ausländerbehörde am Berliner Verwaltungsgericht eingereicht und zusätzlich Eilverfahren angestrengt, bestätigt auch Dr. Kathleen Wolter, Richterin am Verwaltungsgericht und stellvertretende Pressesprecherin.
Das Landesamt für Einwanderung hat hinsichtlich der Unionsbürger den Verlust der Freizügigkeit festgestellt und ihre Abschiebung angedroht. Und hinsichtlich der Person aus den USA die Ausweisung verfügt. Gegen diese Entscheidungen sind jeweils Eilverfahren und auch Hauptsache Klageverfahren hier beim Verwaltungsgericht Berlin eingegangen, die aufgrund der internen Zuständigkeitsregelungen bei verschiedenen Kammern anhängig sind.
Im Fall eines der Demonstranten, ein 29-jähriger Ire, liegt inzwischen eine Entscheidung des Verwaltungsgerichts im Eilverfahren vor.
Letzte Woche hat eben eine Kammer des Gerichts dem Eilantrag eines dieser Unionsbürger stattgegeben. Er darf sich also weiter in Deutschland aufhalten. Und die Frage, ob die ausländerrechtliche Verfügung des Landesamts rechtmäßig ist, die ist im Hauptsacheverfahren zu klären. Die Eilverfahren der anderen 3 Personen sind noch nicht entschieden.
Was heißt das also für die übrigen Pro-Palästina-Aktivisten, die aufgefordert wurden, das Land zu verlassen? Müssen sie nach Ostermontag, nach Ablauf einer Frist, mit Abschiebung rechnen, auch wenn ihre Eilverfahren noch laufen? In der Vergangenheit war es üblich, dass die Berliner Ausländerbehörde während laufender Eilverfahren nicht abschiebt. Es ist also davon auszugehen, dass auch in diesen Fällen die Entscheidung des Verwaltungsgerichts im Eilverfahren abgewartet wird. Klarheit herrscht aber bislang nur darüber, dass der 29-jährige Ire während seiner laufenden Klage nicht abgeschoben werden darf. Die übrigen Fälle sind davon nicht betroffen, sagt Richterin Kathleen Wolter. Da müsse die jeweilige Entscheidung abgewartet werden.
Vom Grundsatz ist es dann so, also die Eilverfahren richten sich ja jetzt gegen die konkret drohende Abschiebung bzw. Ausweisung. Und wenn den Eilverfahren stattgegeben wird, dann darf diese erstmal nicht vollzogen werden.
Sagt Kathleen Wolter, Richterin und stellvertretende Pressesprecherin am Berliner Verwaltungsgericht. Dass die 3 weiteren betroffenen Aktivisten am Ostermontag abgeschoben werden, das ist unwahrscheinlich. Blicken wir nach Brandenburg. 2 Jobs sind einer zu viel, zumindest für Brandenburgs Finanzminister und BSW-Landesvorsitzenden Robert Krumbach. Sein Amt als BSW-Landeschef, das will er bald abgeben, um Belastung zu reduzieren, sagt er. Was bedeutet das für die noch junge Partei, für den noch jungen Landesverband? Unser landespolitischer Reporter Nico Hecht mit den Hintergründen.
Parteivorsitz und Ministeramt für Robert Krumbach, den BSW-Chef in Brandenburg und Finanzminister sowie Vizeministerpräsident, zu viel. Bei der Haushaltsaufstellung sei er um 6 ins Büro und oft erst um 23 Uhr wieder raus. Da bleibe nicht genug Zeit für die Partei.
Wir sind eine sehr junge Partei, die braucht es, dass sich auch jemand ganztags darum kümmert, die Partei aufzubauen, neue Mitglieder aufzunehmen, Strukturen zu schaffen. Und ich alleine schaffe das einfach nicht.
Mit der BSW-Bundesspitze habe er das nicht abgesprochen. Die hatte zuletzt die Finanzministerin in Thüringen, die dortige BSW-Chefin Katja Wolf, gedrängt, den Parteivorsitz abzugeben, weil man sich insgesamt im BSW auf eine Trennung von Partei und Regierungsamt geeinigt hätte. Krumbach aber beteuert, bei ihm habe es so einen Druck aus Berlin nicht gegeben.
Wir haben über diese Frage überhaupt nicht miteinander gesprochen. Es ist einfach eine Frage, die aus der Arbeitsbelastung resultiert.
SPD-Ministerpräsident Dietmar Woidke hatte sich ausdrücklich den BSW-Chef auch als Minister gewünscht, war der Ausdruck. In Brandenburg sei das auch üblich, meint auch der CDU-Landeschef Jan Redmann.
Es geht einfach darum, auch Fäden zusammenlaufen zu lassen, um sich gemeinsam auch aufzustellen, die Ziele miteinander zu definieren und dann noch durchsetzen zu können.
Die Koalition würde der Rückzug von Krumbach als Vorsitzender also schwächen, so Redmann. Dass hier sogar mehr Beinfreiheit für einen Parteivorsitzenden geschaffen würde, der zwangloser die Landesregierung kritisieren könnte als einer, der noch als Minister dieser selber angehöre, sei aber kein Beweggrund gewesen, so Krumbach.
Ach, es hat überhaupt nichts mit Beinfreiheit zu tun. Auch eine Parteivorsitzende oder ein Parteivorsitzender, der nicht in der Regierung ist, trägt immer noch Verantwortung dafür, dass wir uns mit der SPD in einer gut funktionierenden Koalition befinden. Und natürlich muss das weitergehen.
Innerhalb des BSW werde Krumbachs Position aber sicher geschwächt, so CDU-Chef Redmann. Und das würde auch ein Minus für die Stabilität der Koalition bedeuten. Denn dafür bräuchte es ja nicht nur die Minister.
Es kommt natürlich auch auf die Mehrheiten im Landtag an. Und wenn es da einen Auseinanderdriften gibt zwischen den Mitgliedern der Regierung einerseits und denen, die im Landtag sitzen, andererseits, ist das sicherlich kein Stabilitätsfaktor für diese Landesregierung.
Beim Koalitionspartner SPD lässt man sich die Sorgen jedenfalls nicht anmerken. Der Generalsekretär Kurt Fischer teilt schriftlich mit, er habe Respekt vor der Entscheidung Krumbachs. Und er sei sich sicher, dass der Finanzminister auch weiter ein Stabilitätsanker der gemeinsamen Koalition sein werde.
Nico Hecht war das aus unserer landespolitischen Redaktion. Der komplette Süden von Brandenburg, der ist dunkelrot eingefärbt auf der Karte der Waldbrandgefahr. Wegen der höchsten Stufe 5 finden die Osterfeuer deshalb unter besonders strenger Beobachtung statt oder auch gar nicht. So wurden sie beispielsweise in Lübbenau und Bülegure abgesagt. In Cottbus und seinen Ortsteilen werden sie unter strengeren Vorschriften angezündet. Feuerwehr und Ordnungsamt sind deshalb von Ortsteil zu Ortsteil gefahren, um Regeln festzulegen. In Skardo war RBB-Reporter Daniel Mastoda.
Am Vormittag hält ein Feuerwehrauto am Feldrand in Skardo. Der Kontrolltrupp, bestehend aus Thomas Papport von der Berufsfeuerwehr Cottbus und Nick Lorenz vom Ordnungsamt, steigt aus. Gemeinsam mit der Jugendchefin von Skardo gehen sie auf das Feld, wo das Feuer wie jedes Jahr neben der Spree angezündet werden soll. Nick Lorenz überprüft die Daten mit Stift und Klemmbrett.
Abbrennstelle wie gehabt. Jetzt müssen wir mal gucken, was wir hier für eine Größe haben. Hier haben wir 5 Meter Durchmesser. Mal 3,50.
Genau dieselbe Größe also wie schon in den vergangenen Jahren. Wegen der extrem hohen Waldbrandgefahr stehen aber alle geplanten Osterfeuer auf der Kippe, bis das Ordnungsamt sein Okay gegeben hat.
Es ist eigentlich grundsätzlich verboten, die Feuer abzubrennen. Kann natürlich in Zusammenarbeit mit den Kollegen von der Berufsfeuerwehr entsprechende Ausnahmen zugelassen werden, die wir jetzt versuchen festzulegen und das Feuer weiterhin möglich zu machen.
Die Skardoer Jugendchefin Annika Tolksdorf steht Feuerwehrmann Thomas Papport Rede und Antwort. Er überprüft die Sicherheitslage.
Bei euch ist die freiwillige Feuerwehr Saasbo vor Ort.
Genau. Also mit dieser TS-Pumpe.
Die Absicherung ist gegeben.
Aber es gibt zusätzliche Aufgaben, damit in Skardo am Samstag ein Osterfeuer brennen darf.
Vorher die ganze Fläche nochmal im größeren Umfeld um das Feuer rum bewässern.
Und das Osterfeuer darf auch nur angezündet werden, wenn am Samstag auch Leute vor Ort sind, die die Feuerwehrtechnik bedienen können. Das möchte das Ordnungsamt überprüfen und wird deshalb noch einmal vorbeikommen, erklärt Nick Lorenz.
Wir machen definitiv am Samstag eine Vorführprobe, damit wir auch sehen, dass die Technik an so einem heißen Tag mit der Waldbrandwarnstufe auch funktioniert.
Skardo hat Glück, der Cottbuser Ortsteil darf sein Osterfeuer in der Größe wie in den Jahren zuvor abbrennen. Sehr zur Freude von Jugendchefin Annika Tolksdorf.
Außer, dass wir jetzt die Pumpe vorführen müssen am Samstagvormittag, aber ansonsten ist alles wie gehabt, also für uns jedenfalls.
Haken dran in Skardo, nun fährt der Kontrolltrupp zum nächsten Ortsteil.
RBB-Reporter Daniel Masto aus Cottbus-Skardo berichtete. Das war der Tag in Berlin und Brandenburg. Den gibt es auch zum Nachhören als Podcast in der ARD-Audiothek und auch auf inforadio.de.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
A2 Magdeburg Richtung Berlin zwischen Ziesa und Wohlin 3 Kilometer Stau wegen Bergungsarbeiten plus 45 Minuten hier. A10 südlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Spreeau zwischen Königs Wusterhausen und Dreieck Spreeau Stau nach einem Unfall plus 20 Minuten. A10 westlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Havelland zwischen Dreieck Werder und Lees dauert es wegen Bauarbeiten eine Dreiviertelstunde länger. In Richtung Dreieck Werder stehen Sie ab Potsdam-Nord noch etwa 20 Minuten im Stau. A12 Berlin Richtung Frankfurt oder zwischen Dreieck Spreeau und Fürstenwalde West 10 Kilometer an der geräumten Unfallstelle plus 45 Minuten. Im weiteren Verlauf Richtung Frankfurt oder Stau zwischen Mülrose und dem Grenzübergang nach Polen plus 45 Minuten. A13 Berlin Richtung Dresden zwischen Bestensee und Teupitz gibt's noch 8 Kilometer Stau. Sie brauchen eine halbe Stunde länger. Stadtverkehr Berlin A100 der Stadtring Richtung Wedding. Im Britzer Tunnel ist die rechte Spur durch einen defekten PKW blockiert.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 18.30 Uhr mit Josefine Grützmacher. Guten Abend. Im Prozess um den Angriff auf einen jüdischen Studenten in Berlin ist der Angeklagte zu 3 Jahren Haft verurteilt worden. Das Amtsgericht Tiergarten hat den Kommilitonen des Opfers der gefährlichen Körperverletzung schuldig gesprochen. In der Urteilsbegründung ist von einem antisemitischen Motiv die Rede. Der Angeklagte hat die Tat vor Gericht zugegeben, den Vorwurf des Antisemitismus aber bestritten. Die Senatsinnenverwaltung will ein Messer- und Waffenverbot in allen öffentlichen Verkehrsmitteln erlassen. Das hat eine Sprecherin dem RBB bestätigt. Innensenatorin Spranger hat über ein solches Verbot heute bei einem Treffen mit der Bahn, der BVG, der Polizei und der Bundespolizei gesprochen. Ab wann genau das Messer- und Waffenverbot in Bussen und Bahnen gelten wird, ist noch unklar. Die USA und mehrere europäische Länder führen in Paris zurzeit Gespräche darüber, wie der Ukraine-Krieg beendet werden kann. Mit dabei sind Vertreter aus Frankreich, Deutschland und Großbritannien, aber auch der US-Sondergesandte Witkoff sowie eine Delegation aus der Ukraine. Aus Paris, Kai Rienicke.
Hinter verschlossenen Türen folgte in Paris eine Gesprächsrunde auf die andere. Am Ende soll eine gemeinsame Schlussrunde stehen, zwar ohne Macron, aber mit den US-Vertretern, mit den Beratern aus Frankreich, Großbritannien und Deutschland sowie der ukrainischen Delegation. Allein das Zusammentreffen in diesem Format könnte schon als diplomatischer Erfolg gewertet werden. Zum ersten Mal sitzen damit Amerikaner und Europäer inklusive der Ukraine gemeinsam am Verhandlungstisch.
Heftige Schnee- und Regenfälle in den Alpen haben zu erheblichen Verkehrsbehinderungen geführt. In der Schweiz und in Frankreich waren tausende Haushalte zeitweise ohne Strom. In Norditalien kam ein Mann ums Leben. Er ertrank in seinem Haus im Piemont, nachdem ein Bach über die Ufer getreten war. Aus Rom, Lisa Weiß.
Die starken Regenfälle haben in Teilen der Region zu hohen Pegelständen bei Flüssen und Bächen geführt. Einige Straßen und Brücken sind sicherheitshalber gesperrt worden, wie auch Bahnstrecken, zum Beispiel die zwischen Turin und Paris. Eine Fußgängerbrücke ist wegen des Hochwassers eingestürzt. In mehreren Gemeinden sind Menschen aus ihren Häusern in Sicherheit gebracht worden.
Nach dem gewaltsamen Tod einer 37-jährigen Frau in Berlin-Britz wird gegen den früheren Lebensgefährten des Opfers ermittelt. Polizei und Staatsanwaltschaft haben bestätigt, dass es sich bei dem festgenommenen 44-Jährigen um den Ex-Partner der Frau handelt. Er soll morgen einem Haftrichter vorgeführt werden. Die Frau war heute Morgen schwer verletzt im Hausflur eines Mehrfamilienhauses gefunden worden. Sie verstarb wenig später. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter? Am Abend bis auf einige lockere Quell- oder Schleierwolken freundlich. Aktuell in Berlin Wannsee 20 Grad, in Guben 29. Morgen erst sonnig, ab dem Mittag einzelne Schauer und Gewitter, aber meist trocken. Temperaturen von West nach Ost zwischen 12 und 20 Grad. Die Zeit 18.33 Uhr.
RBB 24 Inforadio Wirtschaft.
Ob Bundeswehr, neue Drohnen oder Kampfjets, Rüstungsthemen sind derzeit sehr präsent. Die Branche boomt wegen der sicherheitspolitisch angespannten Zeiten. Sind es zugleich goldene Zeiten für die Rüstungslobby, verhilft sie Konzernen dazu, das allgemeine Jahr zur Aufrüstung zu nutzen, um das Geschäft ihres Lebens zu machen und am Ende mehr oder teurer zu verkaufen als eigentlich nötig. RBB 24 Inforadio Wirtschaftsreporterin Lisa Splanemann hat mit der Organisation Lobby Control gesprochen.
Die Wirtschaftsleistung einiger nördlicher Bundesländer hat zuletzt zugelegt gegen den Trend. Das zeigen aktuelle Daten des IFO-Instituts. Dabei treibt laut den Wirtschaftsforschern maßgeblich die Nachfrage nach Produkten der Rüstungsindustrie, die eigentlich im Süden Deutschlands stark, aber eben auch im hohen Norden vertreten ist, mit Werften und Airbus, so die Fachleute. In der Branche bestehe gerade eine Art Goldgräberstimmung, sagt Aurel Eschmann vom Verein Lobby Control.
Das ist jetzt nicht erst seit dem Sondervermögen so, sondern eigentlich generell seit dem Ukraine-Krieg, denn es findet einfach gerade eine gesellschaftliche und politische Neubewertung der Rüstungsindustrie statt, weil sie einfach auf eine andere Weise gebraucht wird, weil die Bedrohungslage anders ist, und sowas möchten dann Lobbyistinnen aus dem Industriesektor auch natürlich nutzen und da dann Ziele durchsetzen.
Fest steht, die Bundeswehr muss große Lücken füllen, seit Landesverteidigung wieder ein Thema ist. In Rüstung soll investiert werden, whatever it takes, so der designierte Kanzler Friedrich Merz. An der Börse haben sich einschlägige Aktien wie Rheinmetall oder Hensoldt im Kurs vervielfacht. Mutmaßlich lukrative Zeiten für die Rüstungslobby. In welcher Weise sie aber konkrete Entscheidungen beeinflusst, sei schwierig zu beurteilen, sagt Aurel Eschmann von der Organisation Lobby Control.
Denn gerade die Lobbytreffen werden in Deutschland nicht offengelegt. Das heißt, wir können die aktuellen Aktivitäten immer nicht so gut aufzeigen, aber wir können es in der EU ganz gut sehen. Und da haben wir einfach gesehen, dass in den letzten 4 Jahren hat die EU-Kommission, also die Regierung der EU, die hat sich einfach 356 Mal mit der Rüstungsindustrie getroffen. Und das ist wirklich extrem viel. Da haben wir einfach einen enormen Anstieg der Treffen gesehen. Und wir haben auch gesehen, dass die Rüstungsindustrie mehr Geld für Lobbyismus ausgegeben hat. Insofern würde ich sagen, da ist schon eine gewisse Aktivität.
Seiner Meinung nach sind Wahlkampfspenden von Rüstungsunternehmen an die Politik geflossen und er sieht das kritisch. Des Weiteren ist aus seiner Sicht die Berichterstattung über die Rüstungsthemen in letzter Zeit zu unkritisch gewesen. Die Öffentlichkeit müsse drauf gucken, was bei Lobbyismus passiere, sagt Eschmann. Im Rüstungsbereich sei das noch mal wichtiger als anderswo.
Was die Rüstungsindustrie möchte, ist nicht unbedingt deckungsgleich damit, was im Interesse eines wehrhaften deutschen Staates wäre. Denn die Rüstungsindustrie möchte vor allen Dingen teures Equipment verkaufen und Geschäfte machen. Und das bedeutet nicht unbedingt, dass Investitionen dann, also Käufe von der Rüstungsindustrie, dann unbedingt die beste Verwendung für das Geld wäre in jedem Fall. Genau deshalb bräuchte es da eigentlich ein öffentliches Korrektiv. Und hier habe ich jetzt schon beobachtet, dass in letzter Zeit die Berichterstattung nicht so wahnsinnig kritisch war über die Rüstungslobby.
So der Experte vom Verein Lobby Control in einem Beitrag von Lisa Splanemann über die Rüstungslobby. Reisen in die USA seien riskanter geworden, so wurde in den letzten Tagen häufiger berichtet. Von schärferen Grenzkontrollen ist die Rede oder speziellen Tipps für Geschäftsreisende. Reiseveranstalter versuchen jedoch zu beruhigen, wie Wirtschaftsreporterin Bianca von der Au berichtet.
Die Zahlen des National Travel and Tourism Office belegen es. Weniger ausländische Touristen reisen in die USA. Allein im März waren es laut Behörde 12% weniger als im März 2024. Mit Blick auf deutsche USA-Urlauber kann der Deutsche Reiseverband derzeit keine Veränderung im Buchungsverhalten feststellen. Einzelne Anbieter merken es aber durchaus, dass sich die Nachfrage nach Reisen in die USA verändert, wie beispielsweise Timo Kohlenberg, Geschäftsführer des Spezialreiseanbieters America Unlimited.
Was man aber deutlich sehen kann, ist, dass so ab Mitte Februar, Ende Februar die Anfragen und somit auch die Neubuchungen deutlich zurückgeblieben sind und doch sehr verhalten sind.
Der Deutsche Reiseverband berichtet von seinen Mitgliedsunternehmen, dass sich Kunden vermehrt zu den Einreisebedingungen in den USA erkundigten. Medienberichte über Schwierigkeiten bei der Einreise hätten zu Verunsicherung geführt. Kerstin Hein vom Deutschen Reiseverband will beruhigen.
Es ist natürlich wichtig, dass ich bei der Beantragung eines Visums oder eben der ESTA für die Einreise in die USA absolut wahrheitsgemäß antworte und eben nicht bewusst gegen irgendwelche Regeln verstoße oder falsche Angaben mache, dann kann es ohne weiteres passieren, dass die Einreise verweigert wird. Aber wenn ich mich an die Regeln halte, ist da im Grunde genommen keine Änderung zu vorher.
USA-Reisespezialist Kohlenberg spricht sogar von einem Medienkino, ausgelöst von Reise- und Sicherheitshinweisen, die das Auswärtige Amt lediglich präzisiert habe. Aus Sicht des Deutschen Reiseverbands gibt es derzeit keine Verschärfung der Einreisebedingungen in die USA. Dennoch bleiben vermehrt Touristen aus Kanada fern, wegen Trumps Handelspolitik. Das könnte Reisen für deutsche US-Urlauber günstiger machen.
Das liegt vor allem daran, dass der Dollarkurs günstiger geworden ist. Und dazu kommt, dass natürlich auch Airlines und Hotels etc. auf die Nachfrage, die ja weltweit nicht nur aus Deutschland zurückgeht, sondern weltweit vor allem beispielsweise aus dem Nummer-1-Markt für die USA, nämlich Kanada, entstehen freie Kapazitäten und dementsprechend wird die Reise in die USA, das ist zumindest die gute Nachricht, aktuell deutlich günstiger.
Für deutsche Urlauber sind die USA nach Angaben des Deutschen Reiseverbands ein beliebtes Ziel. Immerhin auf Platz 8 der Destinationen. Allerdings machen USA-Reisen nur einen Bruchteil aller Auslandsreisen der Deutschen aus.
Reisen in die USA. Bianca von der Au über widersprüchliche Signale.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.
An Christine Schenten hier, guten Tag. Der Ramadan ging gerade zu Ende. Jüdinnen feiern das Pessachfest, Christen begehen die Karwoche und feiern Ostern. Die RBB-Dokumentation Was glaubst du? Begleitet 5 Berlinerinnen und Brandenburger unterschiedlicher Religionen in ihrer Glaubenspraxis. Die jungen Menschen öffnen sich und zeigen, wie ihr Glaube sie prägt und trägt. Zu Gast im Vis-à-vis sind 2 von ihnen, die Schauspielerin Sarah Nevada Greta und die Theologin Kübra Daikin. Unsere Reporterin Anne-Kathrin Rose hat mit Ihnen gesprochen.
Schön, dass wir hier heute zu dritt zusammensitzen. Herzlich willkommen. Es geht um Glauben. Welche zentralen Werte oder Prinzipien sind Ihnen in Ihrem Glauben besonders wichtig?
Also der Islam ist in vieler Hinsicht eine Religion, die sehr viel darauf ausgerichtet ist, dass das zwischenmenschliche Zusammenleben auch möglich ist, dass ein friedliches Miteinander möglich ist, dass man da auch immer wieder so eine Selbstreflexion machen sollte, dass man sagt, ein Muslim sollte derjenige oder diejenige sein, von dessen Munde nur Frieden kommt, von dessen Gedanken nur Frieden kommt und von dessen Handlungen nur Frieden kommt, was leider auch manchmal vergessen wird. Genau, das finde ich so ein richtig wichtiges Prinzip.
Wie ist das im Buddhismus?
Sehr ähnlich eigentlich. Also könnte man sagen, also wir sind sehr community-orientiert. Grundsätzlich geht es darum, dass jeder in sich der Buddha-Natur besitzt. Es ist eigentlich ein Lebenszustand, wo du dich polieren kannst jeden Tag. Also tatsächlich auch Menschen, die nicht diese Urteilung, diese Ego, sollte sich dann auch beobachtet werden und dann beschleunigt sozusagen.
Inwiefern beschleunigt?
Naja, also wir haben eigentlich ein Prinzip, die heißt Ichinin Sansin und das heißt 3000 Bereiche in einem Moment Lebenszeit. Das heißt, eigentlich könnte man sich, wenn man sich in die Buddha-Natur befindet, dann kann alles Mögliche, was potenziell angeht, erreichen. Das, was man auch gar nicht überlegen kann. Wir haben 10 Lebenszustände von die Hülle-Lebenszustand, von der Buddha-Natur. Und jeden Tag also befinden wir uns als gewöhnliche Menschen in diese Zuständen.
Wie leben Sie den Glauben im Alltag? Hat heute schon etwas stattgefunden? Haben Sie eine tägliche Praxis?
Ja, also jeden Tag eigentlich. Ich bin eine Frau, die ein Hijab, ein Kopftuch trägt. Das ist auch ein Gottesdienst, aber auch fernab dessen. Wir haben ja das 5-mal tägliches Gebet und das Morgengebet war auch schon. Meine Religion spielt in allen Bereichen eigentlich eine Rolle. Zumal auch, was ich vorhin gemeint habe mit den Prinzipien, das ist ja immer auf Verhalten basiert und deswegen kann ich nicht sagen, dass es überhaupt mal eine Minute gibt, wo ich irgendwie nicht religiös unterwegs bin, weil der Gedanke, der Charakter, der spielt eben immer eine Rolle und da ist die Religion tatsächlich immer dabei.
Wie ist das bei Ihnen?
Wir stehen auf und chanten erstmal Daimoku. Wir machen das morgens und abends, das heißt Nam-myoho Renge-kyo rezitieren. Und ja, wir haben auch sehr viele Aktivitäten in unserer Gemeinschaft, wo wir sich diese Ausübung auch im Alltag auch irgendwie üben kann. Diese Aktivitäten sind mit unserer Gemeinschaft, also aber eigentlich genau so, wie sie sagt, man geht raus und begrüßt der Busfahrer, weil das ist eine Aktivität, wo man sich die Buddha-Natur in derjenige gegenüber findet. Wir wollen natürlich auch diese Geist der Buddha in der Gesellschaft tragen, um die Menschheit zu inspirieren.
Haben Ihre Berufe auch mit dem Glauben zu tun?
Ja, also gerade bei mir. Ich habe islamische Theologie studiert und im Master Religion und Kultur. Also ich bin theologisch sehr unterwegs, auch als Bildungsreferentin. Ich wirke auch im House of One, im theologischen Bildungsteam, aber auch im Projekt Meet to Respect. Das ist ein jüdisch-muslimisches Tandem. Also ja, mein Beruf ist total auch darauf ausgerichtet. Ich glaube, das hat auch ein bisschen damit zu tun, weil ich auch in meiner Jugendzeit schon so oft konfrontiert worden bin mit Fragen. Oder ich wurde zum Islam-Expertin ernannt, obwohl ich, keine Ahnung, noch selber keine Ahnung hatte. Ich kann jetzt nicht behaupten, dass ich irgendwie sehr viel Ahnung habe. Man ist ja immer in so einer Lernphase. Aber ich habe es dann irgendwie tatsächlich zu meinem Beruf gemacht.
Und bei Ihnen, ich komme auf die Frage auch aus dem Film, Sie tanzen und sagen, das hat auch was mit dem Buddhismus zu tun.
Ja, ich glaube, tatsächlich ist jeder Beruf, also hat etwas mit ihrem eigenen Glauben zu tun, weil du brauchst auf dich selber zu glauben. Und es war natürlich ein harter Weg, Tänzerin zu werden und so früh von zu Hause wegzukommen. Und ich bin tatsächlich in der Religion aufgewachsen, aber nicht in der buddhistische Glauben, also in der katholische Glauben. Und ich glaube, diese Geist der Glaubens hat mich dann natürlich zu meiner entschiedenen Religion gebracht. Ich wollte auf jeden Fall was finden, wo ich dann das benutzen könnte in meine Situation, wenn ich zum Beispiel Schwierigkeiten hätte mit Kollegen und ich war so jung und unerfahren. Also deswegen habe ich den Buddhismus auch gefunden und das tatsächlich so viel benutzt.
In dem Film, in dem Sie beide mitgemacht haben, über Religion in Berlin und Brandenburg, haben wir auch kritische Stimmen eingefangen. Welchen Vorbehalten sind Sie persönlich schon begegnet oder begegnen Sie im Alltag?
Ja, gerade wenn ich wieder beim Kopftuch bin. Leider sehr oft dieses, Rückständigkeit. Anscheinend signalisiert das Kopftuch sehr oft, dass Menschen rückständig sein und nicht gebildet sein, der deutschen Sprache nicht mächtig sein, sich nicht auskennen würden, sich unterdrücken lassen würden und dann auch noch so eine Haltung, sie lassen sich unterdrücken, aber wissen es noch gar nicht. Sie müssen befreit werden. Und das finde ich halt immer so ein bisschen, natürlich gibt es leider solche Menschen, was ja fern vom Islam eigentlich, von dem Spirit vom Islam eigentlich ist. Aber wenn ich jetzt von mir ausgehe, dass Menschen mir begegnen, dass man überhaupt erstmal sich beweisen muss, hey du, wir können ganz normal sprechen miteinander. Blende doch einmal mein Kopftuch aus. Ich bin als Kybra da, ich bin als Person da. Und alles andere ist doch jetzt erstmal egal.
Diese sind auch für uns auch Buddha da. Deswegen, also ich verstehe das komplett. Also ich glaube, wir fokussieren uns so viel auf die äußerliche Wesen Menschheit, gerade so mit dem ganzen Instagram und all diese. Ich denke mir immer, mein Kind, wie werde ich jetzt dieses Kind auch schützen von solchen Urteilungen? Ich habe weniger diese Probleme. Aber viele Leute sind jetzt in Mode, also es ist gerade in Mode, Atheist zu sein oder irgendwie gar nicht zu glauben. Ich glaube, das ist auch schwierig, irgendwas zu überwinden im Leben, wenn man nicht Glauben hat. Ich bin sehr stolz auf diese Glauben und diese Entscheidung in meinem Leben.
Ja, und Sie haben gerade angesprochen, dass Sie schwanger sind. Das freut mich umso mehr, weil ich den Film kenne und Sie da erzählen, dass es kein leichter Weg dahin war. Hat Ihr Glauben Ihnen da in der Partnerschaft im Bewältigen von Krisen geholfen?
Auf jeden Fall. Ich habe 2 Fehlgeburten gehabt und jetzt ist mein dritte Schwangerschaft und das läuft sehr, sehr gut. Und ja, es gibt so viele Gründe auch, also in deiner Religion oder es aufzugeben, weil das ist ja nur deine eigene Disziplin. Wir sind ja alle Menschen und wir verstehen auch, wie das ist. Aber es hat mich auf jeden Fall auch geholfen bei meiner Mutter, als sie starb. Weil ich meine, man braucht einen Weg, auch so aufzustehen und weiterzugehen. Nicht jeder muss den gleichen Weg nehmen. Deswegen haben wir auch so viele verschiedene Religion, aber ich glaube, wesentlich ist, also wichtig ist, dass man für einen Weg entscheidet.
Im Vis-à-vis beim RBB 24 Inforadio geht es heute um die Glaubensfrage. Warum glaubst du? Zu Gast sind die Muslimin Kybra Daykilic und die Buddhistin Sarah Greta. Ich würde noch mal zu den Kritikpunkten kommen, die wir auch auf der Straße im Film gehört haben. Wir haben da Statements eingesammelt und ich würde Sie beide bitten, eine kurze Entgegnung oder auch Bestätigung mir zu sagen. Ein Statement war, die Welt wäre friedlicher ohne Religionen.
Würde ich nicht dem zustimmen, weil ich finde gerade Religionen haben die Essenz, den Frieden zu stiften. Natürlich ist es leider so, dass Menschen die Religion instrumentalisieren, aber das hat ja mit der Religion an sich nichts zu tun. Und deswegen würde ich der Aussage einfach widersprechen. Religionen wollen den Frieden.
Warum sollte der Welt leiden? Das ist ja der Grund, der Buddha ist gekommen und hat das auch gesagt. Wir sind mächtig, wir können auch unsere eigenen Gedanken beobachten und ändern. Also diese Geist der Buddha auch in uns sehen und auch andere Entscheidungen treffen. Deswegen, also für mich, ohne Religion, die Welt hat auch keine Chance, also Frieden zu stalten, überhaupt nicht. Könnte auch jeder unterschiedlich sein, aber natürlich, dieser Dialog ist wichtig. Das geht hier gar nicht, wenn wir natürlich uns nicht verstehen. Und ich denke, oh, ist doch eigentlich ganz toll, was sie sagt jetzt hier gegenüber. Und es ist so ähnlich wie der Buddhismus. Also man kann das natürlich auch so sehen.
Die Geschichte des Missionierens ist eine Geschichte von Kriegen, muss man sagen. Haben Sie jemals jemandem geraten, sich eurem Glauben anzuschließen?
Oh Gott, nein. Also Missionieren ist tabu für mich. Also vor allem, ich bin eine Person, die im interreligiösen Dialog aktiv ist und ich bin der Überzeugung, jede Person ist im Zustand, den Weg für sich zu finden. Und wenn er sie in der Hinsicht glücklich ist in diesem Weg, dann soll sie er bitte dort bleiben. Aber das Wichtige ist für mich, nicht zu missionieren, sondern dass wir uns gegenseitig wertschätzen und respektieren und sagen, so wie du liebst, lebst, ist okay, so wie ich lebe, ist okay. Also deine Religion für dich, meine Religion für mich, da gibt's auch so einen Vers im Koran und deswegen... Also nee, missionieren, da habe ich nichts am Hut.
Sarah, Sie haben ja auch davon gesprochen, wie viel Hilfe, wie viel Lebenshilfe Religion oder der Buddhismus auch für Sie war.
Ich auf jeden Fall, ich würde es aber nicht als missionieren nennen, vulnerable, wenn man sich verletzlich ist. Für mich ist es sehr wichtig, auf so eine tiefe Ebene zu kommen mit Menschen, wenn ich mit dem Dialog habe. Sie können nur von ihren eigenen Erfahrungen erzählen. Und natürlich habe ich sehr viel Erfahrung gemacht mit dem Buddhismus, wo ich dann sehr gerne erzähle davon. Ich würde natürlich nie jemanden unter Druck sitzen und sagen, so und so, jetzt musst du jeden Tag das machen und so. Man kann das machen. Das ist ja ein Angebot. Und das ist das Schönste an Religion. Es ist hier umsonst, das ist da und man braucht nicht so viel zu erzählen. Nam-myoho-renge-kyo bedeutet, ich widme mich, in die Einklang zu kommen für meine eigene Ursache und Wirkung. Und das bezieht sich dann natürlich auf sich selbst für die Gesellschaft.
Die letzte Frage richtet sich auf die Zukunft. In Ihren beiden Glaubensrichtungen ist Gemeinschaft total wichtig. Welche Hoffnungen, welche Wünsche haben Sie für die Zukunft?
Mein Wunsch ist, dass wir mehr ins Gespräch kommen können, dass wir mehr Unterschiede, aber auch Gemeinsamkeiten sprechen. Und wenn wir Unterschiede haben, die aushalten können, überhaupt das ertragen zu können, dass wir auch unterschiedliche Meinungen haben können. Und wir haben auch öfters die Erfahrung gemacht, dass der interreligiöse Dialog hier in der Hinsicht viel leichter funktioniert als der innerreligiöse Dialog. Und da wünsche ich mir tatsächlich mehr Verständigung und mehr Offenheit.
Ich kann es nur anschließen, weil ich finde, das ist das wichtigste Punkt, dass man Dialog hat und fängt, also gerade was wir machen, finde ich ganz ehrlich, das Beste, was wir machen können über Glauben. Einfach reden und sagen, das gibt's auch ganz viel verschiedene Wege und wir sind hier alle da und offen und wir können reden. Wir sind eigentlich alle ähnlich.
Ja, wir sind Menschen.
Wir sind hier Menschen, genau. Und wollen auch natürlich Frieden und glücklich sein. Das ist hier, glaube ich, für alle Religionen den ganzen Sinn.
Anne-Kathrin Rohose sprach mit der Buddhistin Sarah Nevada Greta und der Muslima Kübra Daikilic. Beide können Sie auch in dem Film Was glaubst du sehen in der RBB Mediathek und am morgigen Abend auch im RBB Fernsehen um 20:07.
RBB 24 Inforadio Kultur.
Das ostsächsische Görlitz ist ein Beispiel für einen Ort, der ohne die Deutsche Stiftung Denkmalschutz möglicherweise heute ganz anders aussehen würde. Seit der Gründung der Stiftung vor 40 Jahren hat sie mehr als 7.400 Denkmäler bundesweit mit fast 800 Millionen Euro gefördert und so für ihren Erhalt gesorgt. Auch in Brandenburg. RBB24-Reporter Marc Devantier mit einem konkreten Beispiel.
Eines dieser geförderten Denkmale ist die alte Ölmühle auf dem Schinkelhof in Behlendorf im Landkreis Oder-Spree. Das alte zweistöckige Wohngebäude wurde aus glattgeschlagenen Feldsteinen gebaut. In den letzten zwei Jahrhunderten wurde das Gebäude auch als Stellmeisterei genutzt. Im Innenraum ist es ziemlich dunkel. Der Boden ist uneben, noch fehlt das Tor. Eine steile Holztreppe führt in den Dachstuhl. Das ursprüngliche Tonnendach ist nicht mehr erhalten und wurde vermutlich vor rund 100 Jahren durch ein Satteldach ersetzt. Die gesamte Anlage ist ein Frühwerk des Architekten und Städteplaners Karl Friedrich Schinkel. Errichtet wurde sie 1802.
Vieles ist noch historisch erhalten. Alle Gebäude sind noch vorhanden und das macht den Charme aus. Es ist ein achteckiger Gutshof rund um einen Teich und es gehört ein 10 Hektar großer Park dazu.
Erzählt Ursula Seefried, die den Hof 2001 mit ihren drei Kindern von der Treuhand gekauft hat. Damals sei der gesamte Hof stark sanierungsbedürftig und leerstehend gewesen. Geröll lag herum, Wände und Dächer waren eingefallen und überall wucherten Pflanzen. Stück für Stück habe man die meisten Gebäude restaurieren können, erinnert sie sich.
Diese Ölmühle war eigentlich noch gar nicht vorgesehen. Wir wussten, dass Hand angelegt werden muss, aber dann kam durch eine Dachabrutschung alles ganz schnell, musste über Nacht gesichert werden.
Eine langfristige Lösung war die provisorische Sicherung der einsturzgefährdeten Feldsteinmauer jedoch nicht.
Es war in einem erbärmlichen Zustand, wenn man das so formulieren darf. Die Decken waren kaum betretbar, die Treppen kaum begehbar. Und man wusste nicht, wie reagiert der Dachstuhl, wie reagieren die Außenwände, die sich nach außen wegdrückten. Ich war mit sehr viel Angst befangen eigentlich, oder Respekt besser gesagt, wie man jetzt da richtig rangeht, um das so wieder hinzustellen, dass es funktioniert.
Blickt Bauleiter Ronny Behren zurück. Die Familie konnte selbst das nötige Geld nicht aufbringen. Und so stießen Ursula Seefried und ihre Tochter Andrea bei ihrer Recherche auf die Deutsche Stiftung Denkmalschutz.
Die Deutsche Stiftung Denkmalschutz hat uns zweimal 20.000 Euro gestiftet und der erste Bauabschnitt, an dem sich die Deutsche Stiftung beteiligt hatte, waren 20.000 und hauptsächlich sind die eingestürzten Feldsteinmauern damit restauriert worden.
Die zweiten 20.000 Euro wurden für Holzarbeiten an der Treppe und den Toren eingesetzt. Zusammen mit Geld des Landesamts für Denkmalschutz, der unteren Denkmalbehörde und eigenen Mitteln sei die Rettung dann möglich gewesen.
Und nach dem Rückbau des Dachstuhls haben wir sukzessive angefangen, ganz vorsichtig die Decken rauszunehmen, Mauerwerk abzutragen und dann im peu à peu wieder aufzubauen.
Erklärt Bauleiter Ronny Behrendt. Ganz fertig ist die Restauration noch nicht. Über die Nutzung mache man sich aber schon Gedanken, sagt Tochter Andrea Seefeld.
Es würde ein schönes Atelier abgeben, es würde eine Garage abgeben.
Die Rettung der Ölmühle aus dem 19. Jahrhundert ist ein weiterer Schritt, um das Gesamtensemble des Hofes auch für kommende Generationen zu erhalten und im 21. Jahrhundert mit Leben zu füllen.
Die Ölmühle in Behlendorf im Landkreis Oder-Spree wird hergerichtet. Mit Geldern der Deutschen Stiftung Denkmalschutz, die heute ihr 40-jähriges Bestehen feiert. Finn Kliemann war einer der erfolgreichsten YouTuber Deutschlands, stürmte die Musikcharts und designte Kleidung. Aber plötzlich war die Karriere zu Ende, seine Glaubwürdigkeit als Influencer dahin. Es gab Betrugsvorwürfe gegen ihn. Kliemann zog sich zurück. Eine Dokumentation erzählt jetzt vom Aufstieg, Fall und einem erhofften Comeback Kliemanns. Ab heute ist die RBB-Koproduktion zu sehen in der ARD-Mediathek. Und erste Eindrücke gibt es von Kulturreporter Thorsten Schweinhardt.
Du hast es amtlich verkackt. Steh einfach dazu, dass du es verkackt hast.
Finn Kliemann hat es so richtig verkackt. Dabei galt er lange als einer der erfolgreichsten deutschen YouTuber überhaupt.
Einer, der geträumt hat, einer, der einfach nur ein erwachsener Junge sein durfte.
Dieser Finn Kliemann kann irgendwie alles. Vor allem diese einmalig schrägen Heimwerker-Clips.
Wo einfach random Dinge passiert sind, wo man sich gedacht hat, der hätte jetzt sich schwer verletzen können.
Eine Mischung aus Baumarkt auf Speed und Do-It-Yourself-Katastrophe. Damit er sich richtig austoben kann, gründet der Heimwerker-König 2016 sein eigenes Königreich. Auf einem ehemaligen Reiterhof in Niedersachsen entsteht Kliemannsland. Eine Art Pippi-Langstrumpf-Villa für Jungs, schreibt es YouTuber Alexander Prinz, auch bekannt als der dunkle Parabelritter.
Weil er da seine Regenbogenvilla hatte, in die jeder kommen durfte.
Finn Kliemann ist damals so beliebt, weil er so anders rüberkommt als die üblichen Influencer. Fernsehkoch Tim Melzer.
Und irgendwie war er ja auch Hoffnung, dass man etabliert werden kann, trotzdem den Punk in sich aufrechterhalten lassen.
Es könnte nicht besser laufen für Finn Kliemann. Seine Karriere ist auf dem Höhepunkt. Aus allem holt er scheinbar mühelos das Maximum raus. Bis zu jener Sendung von Jan Böhmermann im Jahr 2022.
Corona ist da und die Welt braucht Masken. Und zwar viele und zwar schnell. Für Finn die Gelegenheit, wieder mal Gutes zu tun und uns Menschen zu helfen.
Der Vorwurf, die Corona-Masken, die Finn Kliemann verkauft, seien nicht wie behauptet fair gehandelt und in Europa produziert.
Finn Kliemann und Tom Ilbruck produzieren ihre fairen Masken aus Europa in Bangladesch?
Es folgt Finn Kliemanns tiefer Fall. Die Empörung im Netz ist gewaltig.
Das jetzt zu sehen, das finde ich widerlich und das enttäuscht mich.
Die Gier ist es, die Kliman jetzt zu Fall bringt.
Von ganz oben nach ganz unten. Kliman zieht sich aus der Öffentlichkeit zurück. Aber war's das wirklich für ihn?
Mein gesamtes Leben zerstört, 10 Jahre nonstop arbeiten, alles ist kaputt. Können wir jetzt bitte weitermachen?
Was kaum einer für möglich hält, passiert. Der gefallene YouTuber wagt ein Comeback. Eine ARD-Doku begleitet ihn dabei.
Wenn du diese ganze Liebe von außen nicht mehr kriegst, dann siehst du, wie bitter das ist, wenn keiner dir zuhört.
Finn Kliman hinterfragt sein Verhalten rund um das Maskengeschäft und geht dabei hart mit sich ins Gericht.
Hätte ich einfach alles ganz genau so klar gesagt, wie es war, dann hätte ich diese ganze Scheiße hier verhindern können.
Finn Kliman, ich hoffe, ihr vermisst mich, erzählt von einem Sturz ins Bodenlose, aber auch vom Wiederaufstehen danach.
Zu sehen ab heute in der ARD-Mediathek und am 6. Mai um 22.55 Uhr im RBB-Fernsehen.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
A2 Magdeburg Richtung Berlin. Zwischen Ciesa und Wohlin 5 Kilometer Stau wegen Bergungsarbeiten. A10 südlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Spreeau. Zwischen Königs Wusterhausen und Dreieck Spreeau Stau nach einem Unfall plus 20 Minuten. A10 westlicher Ring Richtung Dreieck Havelland. Zwischen Großkreuz und Leest 6 Kilometer Stau an einer Baustelle plus 45 Minuten. A12 Richtung Frankfurt-Oder. Es staut sich zwischen Briesen und dem Grenzübergang nach Polen, planen Sie mindestens 45 Minuten mehr ein. A13 Berlin Richtung Dresden, zwischen Mittenwalde und Schlübbenau abschnittsweise Stau oder stockender Verkehr plus eine Stunde. A15 Dreieck Spreewald Richtung Übergang Forst, zwischen Fetschau und Rogosen Stau nach einem Unfall plus 30 Minuten. A100 der Berliner Stadtring Richtung Wedding, im Britzer Tunnel ist die rechte Spur durch einen defekten PKW blockiert. Im weiteren Verlauf Richtung Wedding stockt es zwischen Detmolder Straße und der Baustelle am Funkturm.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 19 Uhr mit Josefine Grützmacher. Guten Abend. Im Prozess um den Angriff auf einen jüdischen Studenten in Berlin ist der Angeklagte zu 3 Jahren Haft verurteilt worden. Das Amtsgericht Tiergarten hat den Kommilitonen des Opfers der gefährlichen Körperverletzung schuldig gesprochen. Markus Laton, RBB 24.
Der Beschuldigte hatte im Februar 2024 seinen damaligen Mitstudenten vor einer Berliner Bar ins Gesicht geschlagen und getreten. Das Opfer erlitt Frakturen im Gesicht und potenziell lebensgefährliche Verletzungen, die ihm bis heute zu schaffen machen. Der vorsitzende Richter begründete das Urteil zum einen mit der Brutalität der Attacke und zum anderen mit deren Motivation. Der Geschädigte sei Opfer einer Straftat geworden, weil er Jude sei und weil er sich gegen antisemitische Propaganda eingesetzt habe.
Die Senatsinnenverwaltung will ein Messer- und Waffenverbot in allen öffentlichen Verkehrsmitteln erlassen. Das hat eine Sprecherin dem RBB bestätigt. Innensenatorin Spranger hat über ein solches Verbot heute bei einem Treffen mit Bahn, BVG, Polizei und Bundespolizei gesprochen. Ab wann genau das Messer- und Waffenverbot in Bussen und Bahnen gelten wird, ist noch unklar. Russland hat wieder davor gewarnt, dass Deutschland Taurus-Marschflugkörper an die Ukraine liefert. Außenamtssprecherin Sacharowa sagte, jeder Angriff mit diesen Raketen auf russische Ziele werde als direkte Beteiligung Deutschlands an den Kampfhandlungen aufgefasst. Am Wochenende hatte der voraussichtlich neue Bundeskanzler Merz die Taurus-Lieferung an die Ukraine in Aussicht gestellt. Die Europäische Zentralbank hat erneut die Zinsen gesenkt. Der EZB-Rat reagiert damit auf die gestiegenen wirtschaftlichen Unsicherheiten wegen der US-Zollpolitik. Aus Frankfurt am Main Alexander Schmidt.
Der Einlagenzins fällt um 0,25 Prozentpunkte auf jetzt 2,25%. Er ist für Sparer von Bedeutung, denn Banken orientieren sich an ihm und geben sinkende Einlagenzinsen meist in Form niedrigerer Tages- und Festgeldzinsen an Kunden weiter. Für Verbraucher und Unternehmen könnte es dagegen in absehbarer Zeit günstiger werden, sich Geld zu leihen, etwa für einen Hausbau.
Nach dem gewaltsamen Tod einer 37-jährigen Frau in Berlin-Britz wird gegen den früheren Lebensgefährten des Opfers ermittelt. Polizei und Staatsanwaltschaft haben bestätigt, dass es sich bei dem festgenommenen 44-Jährigen um den Ex-Partner der Frau handelt. Er soll morgen einem Haftrichter vorgeführt werden.